wenn du der Typ für das bist oder der Typ für die Militärpolizei bist und deine innere Einstellung passt und dein Wille passt, das zu machen, dann wirst du das auch durchhalten.
Die Leute, mit denen man am Kurs war, die begleiten einen dann doch schon das ganze Leben ein bisschen.
Auch wenn es ab und zu ein bisschen brenzlig wird, aber man sich auf seinen Buddy verlassen kann, dann ist das schon ein sehr, sehr angenehmes Gefühl.
Das zeigt sich halt auch in allen Ausbildungen, die ich gemacht habe, auf allen Einsätzen, die ich gemacht habe. Großveranstaltungen, Nationalfeiertag, das ist alles Hausverstand, Fingerspitzengefühl und der Rest ist Ausbildung.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hergehört. Mein Name ist Marcel Taschwer und heute haben wir die Militärpolizei zu Gast. Eine vielseitige Einheit, die für Sicherheit, Ordnung und Schutz sorgt, sowohl im Inland als auch im Ausland und noch vieles mehr leistet. Und genauso vielseitig wie die Militärpolizei ist, so vielseitig sind auch meine heutigen Gäste. Matthias, Personenschützer und Einsatztechniktrainer, Wolfgang, Sondermittler und Hundeführer und Clemens, Sicherungsschütze und künftiger Lehrunteroffizier. Und Matthias, ich starte gleich mit dir. Warum Bundesheer und warum Militärpolizei?
Ja, gleich einmal zwei einfache Fragen zum Einstieg. Warum Bundesheer? Für mich war das eigentlich außer Frage. Ich habe auf der HTL damals schon, bevor ich dann zum Bundesheer gekommen bin, mir überlegt, wie soll es weitergehen. Habe meine Rolle halt dort nicht wirklich gefunden und habe halt gewusst, ich möchte definitiv nichts Technisches weitermachen. Ich möchte nicht irgendwo drinnen sein. Ich möchte auf jeden Fall irgendwo sein, wo ich Sport machen kann, wo ich Gleichgesinnte treffe. Und da ist für mich sofort die Entscheidung zum Bundesheer gefallen. Und warum Militärpolizei? Das hat sich so ergeben. Ich habe halt geschaut, was ist das, was man dort machen kann. Und zu der Zeit, wo ich dazukommen bin, hat es dann relativ bald im EF ein Auswahlverfahren gegeben für die Militärpolizei. Und haben wir gesagt, okay, das soll anstrengend sein, das probiere ich mal. Und dann bin ich dort geblieben fürs Erste.
Über das Auswahlverfahren werden wir später noch sprechen. Wolfgang, bei dir ähnliche Gründe, zum Bundesheer zu kommen und dann auch zur Militärpolizei zu gehen?
Naja, also grundsätzlich Bundesheer war immer der Plan. Also nicht permanent, aber zumindest mal Grundwehrdienst. Nach der HTL habe ich mir gedacht, das mache ich auf jeden Fall, meinen Grundwehrdienst, und schauen wir das an. Hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, aber dann, weil da die budgetäre Situation halt auch ein bisschen schwierig war beim Bundesheer und die Leute hat es teilweise halt dann auch nicht gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann gehe ich nochmal in die Privatwirtschaft zurück nach meinem Grundwehrdienst. Und nach ein paar Jahren in der Privatwirtschaft, die mir jetzt auch sehr viel geholfen haben, habe ich dann quasi gesagt, okay, ich muss mich jetzt neu orientieren. Und dann ist das Bundesheer wieder aufgeploppt. Und dann bin ich 2017 wieder eingerückt. Und ich bin dann beim HPA, also beim Heerespersonalamt, gesessen und habe mir gedacht, okay, Bundesheer ja, aber ich weiß nicht wohin. Und dann waren da die Flyer und da gab es so einen Flyer und da stand Militärstreife. Da habe ich mir gedacht, ja gut, schauen wir uns das mal an. Und nehmen wir den Flyer und schauen wir das ein bisschen durch und dachte mir, okay, ja, das hört sich gut an. Gehe dann zu dem Mitarbeiter rein, der sagt, und, was wollen Sie so machen? Und sage ich so, na, mich würde die Militärstreife interessieren. Und dann hat er gesagt, okay, dann ist unser Gespräch beendet. Und ich habe gedacht, gut, dann das war jetzt die falsche Richtung. Und er hat gesagt, nein, da gibt es jetzt eine Infoveranstaltung gleich nächste Woche. Und dort bin ich dann eingefangen worden.
Die Infoveranstaltungen finden nach wie vor statt, heißen jetzt Karrieretage und kann man übrigens auf karriere.bundesheer.at nachsehen. Aber auch zu dem später mehr. Clemens, wie war es bei dir? Wir haben schon von der Privatwirtschaft von Wolfgang gehört. Bei dir war es ähnlich. Wann ist festgestanden Bundesheer und Militärpolizei?
Ja, also das Bundesheer hatte ich eigentlich schon immer irgendwo im Hinterkopf und habe mich dann entschieden, mit den jungen Jahren von 48 noch einmal zu beginnen. War dann auch beim Heerespersonalamt, habe mich dort vorgestellt und da wurde mir gesagt, ja, die Ausbildungen heißen jetzt alle anders als damals, wie ich noch jung war, Kaderausbildung 1 und der Wehrmann ist jetzt ein Rekrut und dann bin ich dann mit 48 noch einmal auf die Kaderausbildung 1 gekommen, beziehungsweise nicht noch einmal, sondern überhaupt. Und und an diesen Kaderausbildung 1, die sehr für mich damals sehr herausfordernd war, habe ich mir gedacht, ja, ich suche eh die Herausforderung. Und dann kam eben die Präsentation der Militärpolizei und haben gesagt, wenn man schon die Herausforderung sucht, dann entweder alles oder nichts. Und habe mich dann für das Auswahlverfahren bei der Militärpolizei entschieden.
Mit 48 Jahren quasi zum Heer. zeigt auch, es ist nie zu spät. Aber was war für dich das Herausfordernde?
Das Herausfordernde war damals für mich, ich wollte an und für sich beweisen, dass Leistung nicht an den Geburtsjahren hängt, sondern an und für sich eine innere Einstellung ist. Auch in der Privatwirtschaft muss man Leistung zeigen. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ich suche mir noch eine Herausforderung, die ich in der Privatwirtschaft nicht finde, und habe sie gefunden.
Ich würde sagen, wir schreiten schon zum ersten interessanten Thema, das Auswahlverfahren. Wie habt ihr das Auswahlverfahren erlebt und was wollt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern darüber erzählen?
Also da fange ich gleich einmal an mit dem Auswahlverfahren. Sehr viel darüber gehört, sehr viel mir Gedanken darüber gemacht, wie das ablaufen könnte. Wäre ich mit meinem Alter, mit 49 habe ich dann begonnen, weil 48 war ich noch Rekrut, mit 49 das Auswahlverfahren begonnen, da kam der erste Sanitäter zu mir und sagt, am ersten Tag, in der ersten Minute, Sie wollen sich das wirklich in Ihrem Alter noch antun. Sie wissen, Regenerationszeit ist bei Ihnen und dies ist und jenes ist und das. Und ich habe mir gedacht, ja.
Sehr fürsorglich aber.
Sehr fürsorglich. Ich habe mir gedacht, ich brauche diese Herausforderung. Ich möchte wissen, wie weit komme ich. Und wenn ich irgendwo scheitern sollte, möchte ich definitiv wissen, woran ich scheitere. Ja, und dann begann das Auswahlverfahren. Wie soll ich sagen? Es war interessanter, sehr herausfordernd, aber doch nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie mir damals erklärt wurde.
Also für all jene, die sich nichts vorstellen können unter dem Auswahlverfahren der Militärpolizei, es bedeutet eine Woche lang auf Nieren, Kopf, Muskeln, was auch immer, geprüft zu werden, ob man denn tatsächlich mit ins Team passt. Was sind denn so Eigenschaften, die man mitbringen sollte fürs Auswahlverfahren, aber auch für die Militärpolizei?
Ja, ich hänge mich da mal dran. Der Clemens hat es eh schon recht gut ausgeführt. Bei mir war es ja genauso. Ich habe absolut keine Ahnung gehabt, was beim Auswahlverfahren auf mich zukommt. War dann aber doch sehr, also gerade wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, macht es das Ganze ein bisschen spaßiger. Was gehört dazu? Also ich glaube, das, was generell an Soldaten einfach ausmacht, die Werte, warum man das macht. Also wenn man sagt, das, was man macht, ist aus seiner Sicht richtig, das ist gut, das ist etwas, was man macht, weil man, keine Ahnung, Menschen beschützen will, für Menschen da sein will und möchte das aber auch in einen, also dass man sagt, man kämpft auch für andere Leute, dann hat man dort auf jeden Fall die Chance dazu. Und ich glaube, dass einfach die Grundwerte von einem Soldaten oder die Grundwerte von einem normal denkenden Menschen einfach wichtig sind, dass ich sage, ich bin resilient, ich widerstandsfähig und möchte auf jeden Fall über meine Grenzen halt einmal gehen und möchte auch beweisen, dass ich halt wirklich auch für jemanden einstehe. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der hat mich lang durchs ABV, also hat mich gut durchs ABV durchtragen. So, ohne zu wissen, was wird von mir verlangt, sondern einfach, hey, ist das gerade richtig, was da passiert und sollte ich was dagegen tun?
Wolfgang, du nickst, wenn du dich zurückerinnerst an dein Auswahlverfahren. Was sind so Tipps, die du jemandem mitgeben wollen würdest, der sich vielleicht jetzt aufs Auswahlverfahren vorbereitet oder der für sich den Entschluss gefasst hat, zur Militärpolizei zu kommen?
Also das Erste, was mir zum Auswahlverfahren einfällt, es war kalt, war aber deswegen, weil meins im Jänner war. Ja, also mitgeben. Ich habe mich damals vorbereitet, indem ich viel Sport gemacht habe und den Rest habe ich aber mit gesundem Menschenverstand gelöst. Und genau das ist der Tipp, weil wenn du der Typ für das bist oder der Typ für die Militärpolizei bist und deine innere Einstellung passt und dein Wille passt, das zu machen, dann wirst du das auch durchhalten. Und ich denke mir, wenn dort aufploppt, dass du dann nicht der Typ dafür bist oder wenn das halt, weil wenn du wirklich keine Idee vorher hast, was dort passiert oder was auf dich zukommt, dann ist es sicher auch keine Schande oder es ist überhaupt keine Schande, wenn du dort feststellst, das ist nichts für dich. Weil es ist nicht jeder Militärpolizist oder es muss nicht jeder Militärpolizist werden, wobei ich aber sage, dass jeder die Möglichkeit dazu hat, der es einfach nur genug will. Also mein Tipp ist einfach, hingehen, versuchen, ja, und was soll Schlimmeres passieren, im schlimmsten Fall schafft man es nicht. Und ansonsten kann man echt in einen ziemlich coolen Job reinkommen.
Ja, es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss, auf jeden Fall beim ABV. Und es gibt schlimmere Auswahlverfahren.
Beruhigende Worte für unsere Zuhörer. Aber es gibt natürlich sonst auch noch andere Jobmöglichkeiten beim Bundesheer. Nichtsdestotrotz, wir bleiben bei den Jobmöglichkeiten bei der Militärpolizei. Und da wird ja auch einiges geboten. Ich habe es im Intro schon kurz angeteasert. Wir haben Sicherungsschützen, Lehr-, Unteroffiziere, Einsatztechniktrainer, sogar die Sanitätsausbildung bei dir dann absolviert. Matthias, habt ihr vorher schon gewusst, was ihr werden wollt, oder hat sich das dann irgendwie entwickelt? Man ist mehr und mehr in den Job hineingewachsen, hat mehr Möglichkeiten entdeckt, oder war da schon der Entschluss von Anfang an klar, in welche Richtung das es geht?
Also ich kann es nur für mich sagen, ich bin grundsätzlich mit der Einstellung hingegangen, mich interessiert der Job, aber ich habe noch nicht gewusst, wo ich mich jetzt hin spezialisieren möchte. Das hat sich dann später entwickelt, beziehungsweise die Idee, also bei mir Hundeführer zu werden, ist dann relativ schnell gekommen, aber während der Ausbildung selber habe ich daran überhaupt noch nicht gedacht. Also habe ich nur daran gedacht, ich möchte Militärpolizist sein, ich möchte diesen, oder damals noch Militärstreifenmann, und ich möchte diesen Job ausüben, und der Hundeführer ist dann später gekommen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich bei der Militärpolizei zu spezialisieren oder zu verändern. Und ja, das muss einfach jeder für sich finden.
Ich glaube, bevor wir noch weiter in die Spezialisierungen reingehen, was erwartet denn jemanden nach Abschluss des Auswahlverfahrens und während der Ausbildung zum Militärpolizisten?
Also nach Abschluss des Auswahlverfahrens kommt man an und für sich zu der Kaderausbildung 2. Das ist bei uns dann in der Lehrabteilung, weil ich ja zukünftiger Lehrunteroffizier werden möchte und hoffentlich auch werde. Und dort hat man dann die 6-monatige Ausbildung Grundlagen der Militärpolizei, wo man einen Gesamteinblick einmal bekommt, welche Arten, welche Spezialisierung gibt. Es wird alles kurz angeschnitten, ganz besonders dann in dem zweiten Teil der Kaderausbildung in Salzburg, wo man angefangen von CAC über Begleitschutz, also das ist die Vorstufe zum Personenschutz, bis hin zur Verkehrsunfallaufnahme, die wieder im Ausland sehr, sehr relevant ist, wo man überall einen Einblick bekommt. Wenn man das dann abgeschlossen hat, kommt man dann zu seiner Kompanie, wo man eingeteilt ist, beziehungsweise wo man sich auch hin melden kann. Bei mir war der Fall, ich bin nach Wien gekommen, in die erste Kompanie, hatte das große Glück, in den zweiten Zug zu kommen. Und dort kann man sich dann auch mit Kameraden absprechen, wie dann die weitere Ausbildung ist, ob man sich dann spezialisieren möchte für den einen oder anderen Bereich. Für mich war dadurch, dass ich privat sehr waffenorientiert schon war, den Jagdschein schon gemacht habe, war für mich eben der Schritt zum Sicherungsschützen und dann eventuell zum Präzisionsschützen, Ballistik mich beschäftigt habe, war das für mich einmal naheliegend. Und deshalb habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt und mich auch freiwillig gemeldet für diese Kurse, und war sehr interessant und sehr lehrreich.
Wenn du dich an diese Grundausbildung, an diese Kaderausbildung 2 zurückerinnerst, was waren so Unterrichtsfächer oder was waren so Skills, die du dort erlernt hast, die dir jetzt noch nach wie vor erinnerlich sind, beziehungsweise die dich sehr geprägt haben, vielleicht auch während dieser Ausbildungszeit?
Was einen auf jeden Fall prägt, das ist einmal die Grundbegriffe des Militärbefugnisgesetzes. Welche Befugnisse haben wir als Militärpolizisten? Wie weit kann ich mich da in meinem Bereich bewegen? Das heißt, das Zivilgesetz, das Militärstrafgesetz, das sind Gesetzesteile, die man sehr intensiv lernen muss, weil das unser täglich Brot ist. Und was dann auch noch erschwerend oder sehr angenehm auch für meine Privatwirtschaft dazu kommt, sind die Führungskills. Wie führe ich meine Truppe? Wie führe ich meine Gruppe? Was sind meine Aufträge? Was sind definitiv dann Befehle, die ich ausführen muss? Und wie komme ich und wie erreiche ich mein Ziel aufgrund meiner Ausbildung?
Wolfgang, Matthias, abseits vom Rechtlichen vielleicht?
Ja, ergänzend dazu, als Einsatztechniktrainer muss ich natürlich auch auf die körperliche Seite vom Kurs auch hinweisen, die sehr wohl auch gegeben ist, also mit relativ viel Sport, mit sehr viel Einsatztechnik, mit relativ viel Nahkampf und Selbstverteidigung, und dass man da halt auch eben dieses Grundverständnis und die Anwendungen, die Zugriffstechniken auch lernt und die halt auch verinnerlicht. Und was man halt auch sehr gut gedrillt wird, ist, dass ich im Endeffekt immer nur zu zweit bin im schlimmsten Fall. Bei jedem Einsatz, bei jeder Ausfahrt ist es im Endeffekt nur du und dein Partner, das heißt du oder deine Partnerin in dem Fall auch. Und da ist es halt wichtig, dass jeder auf einem relativ guten Niveau ist, weil im Endeffekt, bis Verstärkung eintrifft, wenn sie überhaupt eintrifft, kann ein bisschen Zeit vergehen, und du bist da halt auf denjenigen gebunden, mit dem du halt unterwegs bist. Und da ist man halt hoffentlich mit jemandem unterwegs, der sein Handwerk versteht.
Also körperliche Fitness sehr wichtig. Würdest du auch irgendwie sagen, muss man Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, um dann diese Einsatztechnik auch erlernen zu können? Oder?
Finde ich persönlich nicht. Also nachdem man das AWV abgeschlossen hat, ist ja irgendwo schon mal die richtige Richtung da. Und mein Ansatz bei dem Ganzen war, man kann alles lernen. Ich selber war nie ein gewalttätiger Mensch, bin dann aber auch ein relativ guter Nahkämpfer oder halt Einsatztechniktrainer geworden, weil es mir dann halt auch sehr viel Spaß gemacht hat, was mir vorher halt keinen Spaß eigentlich gemacht hat. Aber man kann alles lernen, so wie man das MBG lernen kann, so wie man Jagdkampf lernen kann, so wie man Robben, Kriechen, Gleiten lernen kann, kann man auch lernen, mutig zu sein, stark zu sein und sich in einer Gemeinschaft einzufinden. Das, was am Kurs auch ein Kerngedanke ist, dass man so dieses, also die Leute, mit denen man am Kurs war, die begleiten einen dann doch schon das ganze Leben ein bisschen.
Du schmunzelst gerade, weil an dieser Stelle dürfen wir es dazu sagen, wir waren gemeinsam auf Kurs damals. Schöne Erinnerungen, auch schöne Erinnerungen an alle Kameraden, die jetzt gerade hier sitzen. Wolfgang, was hat dich während der Ausbildung oder dann auch darüber hinaus vielleicht in Einsätzen im Inland und Ausland sehr geprägt, wo du sagst, das hat dich während deiner Zeit bei der MP bis jetzt vielleicht noch geprägt, geformt oder begleitet?
Also was mich natürlich sehr geformt und geprägt hat, ist, dass auf meinem Auslandsteil von der Kavallerausbildung 2 Militärpolizist, dass du mein Kurskommandant warst, das war also auch schon ziemlich prägend. Natürlich. Aber ja, Einsätze, aus jedem Einsatz kann man irgendwas mitnehmen. Es ist halt, weil du vorher gefragt hast, Fertigkeiten, die man mitbringen sollte, ja, ein bisschen ein Traum gehört halt dazu. Also aus sich herausgehen, mit Leuten reden, jetzt nicht nur immer der böse Militärpolizist zu sein, wenn man dort aufschlagt, sondern mit Fingerspitzengefühl an die Sachen ranzugehen. Und das zeigt sich halt auch in allen Ausbildungen, die ich gemacht habe, auf allen Einsätzen, die ich gemacht habe, Großveranstaltungen, Nationalfeiertag, das ist alles Hausverstand, Fingerspitzengefühl und der Rest ist Ausbildung. Dadurch, dass ich in der Sonderaufgabengruppe tätig bin ich ja nicht nur als Hundeführer unterwegs, sondern halt eben auch im Rahmen der Sonderermittler. Und da kriegst du natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel für Veranstaltungen und für Großveranstaltungen vor allem. Und da kannst du immer irgendwas mitnehmen. Aber was ich auf jeden Fall für mich in den letzten Jahren mitgenommen habe, ist dieses Lesen von Menschen oder dieses Einschätzen von Menschen, sage ich jetzt mal. Das ist was auf jeden Fall sicher jeden von uns tagtäglich begleitet. Und was man dann auch irgendwann nicht mehr abstellen kann.
Andere sagen Paranoia dazu.
Ja, genau. Meine Frau auch, witzig. Aber es ist halt einfach, irgendwann fängst du an, dein Umfeld halt anders zu sehen. Kann man jetzt positiv oder negativ bewerten. Aber du wirst einfach aufmerksam und kriegst einfach Sachen anders mit. Und das ist was ich sicher in den letzten Jahren mitgenommen habe.
Da war schon relativ viel jetzt mit dabei, aber ich würde gerne ein bisschen reinschauen in den Tagesablauf, in den Alltag der Militärpolizei. Was macht, und du hast es angesprochen, was macht ein Sonderermittler? Wie schaut da der Tagesablauf aus?
Also grundsätzlich, wir sind natürlich 24/7 permanent im Einsatz. Nein, Spaß. Grundsätzlich, wir haben unsere Normaufträge, wenn jetzt irgendwo Erhebungen sind, beziehungsweise auch jetzt gerade in meinem Bereich, ich bin Suchtmittelhundeführer, also mein Hund ist ein Drogenspürhund. Ich fahre halt dann in Liegenschaften, kontrolliere dort, ob irgendwelche illegalen Suchtmittel dort aufzufinden sind. Und ansonsten sind es eben auch Ausforschungen nach abgängigen Personen, also sprich zum Beispiel jemand, der nicht eingerückt ist oder der sich eben dem Dienst entzieht. Aber wir unterstützen auch zum Beispiel in den Zügen, also bei Normaufträgen, bei normalen Aufträgen, sprich Angelobungen, Begleitungen, Verkehrsdienst, also wir sind im Endeffekt eigentlich überall mit dabei, aber natürlich auch in unseren Spezialbereichen.
Clemens, wie schaut dein Arbeitsalltag bei der Militärpolizei aus?
Also mein Arbeitsalltag bei der Militärpolizei ist, ja, relativ gemütlich, sage ich jetzt einmal, in der Lehrabteilung. Wir können bis 9 Uhr eingleiten und dann ab 14 Uhr ausgleiten. Das heißt, wir arbeiten sehr auftragsorientiert. Wenn wir natürlich eine Ausbildung haben, Kaderausbildung, dann sind die Zeiten natürlich anders, weil wir die Leute ausbilden müssen. Außerhalb dieser Kaderausbildungen, wo wir versuchen, den Leuten so viel von unserem Wissen mitzugeben, wie möglich ist, mit allen Techniken, die wir erlernt haben und das auch weitergeben möchten. Außerhalb ist es halt sehr angenehm, dass man sich weiterbilden kann, mehrere Kurse besuchen kann, individuell, was einem interessiert. Auch die Sportmöglichkeiten sind sehr interessant und werden auch sehr gefördert mit Fit in den Dienst und Fit aus dem Dienst und mit Kameraden ins Dojo gehen und mit Matthias einmal SV noch einmal aufzufrischen, das ich nicht so oft gemacht habe wie die anderen Kameraden. Und die Summa summarum, Sportmöglichkeiten, sich weiterzubilden, ist sehr interessant und auf die Aufträge natürlich, unseren zukünftigen Militärpolizisten so viel Wissen wie möglich mitzugeben. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Aufgabe.
SV aufzufrischen ist die Selbstverteidigung.
Also Verzeihung, ja, ist die Selbstverteidigung, die regelmäßig aufgefrischt gehört. Und da gebe ich dem Matthias vollkommen recht. Man kann alles erlernen, sogar ich.
Jetzt zurück nochmal, du hast davor angesprochen, mit 49 war dann quasi das Auswahlverfahren hinter dir. Du hast die Laufbahn dann bei der Militärpolizei begonnen, eben auch mit Einsatztechniktraining, mit Selbstverteidigung. Ja. Was war da das Herausfordernde? Oder wie hast du dich auch in manchen Situationen selbst gepusht, wo du vielleicht schon am Limit oder sogar schon drüber warst?
Wie habe ich mich selber gepusht? Ich habe natürlich ein sehr hohes Ziel. Also eines meiner Motto ist, ich möchte nicht in der Früh aufstehen, um mittelmäßig zu sein, und habe erkannt, dass ich ein bisschen mehr trainieren muss, natürlich als die Kameraden, die etwas jünger sind, und bin nach dem Dienst halt des Öfteren noch laufen gegangen oder noch in die Kraftkammer und habe da diese Zeit genutzt, um meine kleinen Defizite körperlicherseits zu optimieren, aufzubauen und zu verbessern.
Muss ich aber auch dazu sagen, du warst nie einer, der im unteren Feld oder so mitgeschwommen ist, sondern du warst, also da hat es schon Leute gegeben, die hatten mehr Nachholbedarf.
Danke, das sagst du jetzt, und ich lade dich nachher auf ein Bier ein.
Matthias, aber der Blick zu dir, du warst quasi genau der Counterpart dazu, du warst der Einsatztechniktrainer und hast den Clemens in dieser Situation gepusht, aber wie hast du selbst auch teilweise die Motivation, vielleicht nach langen Arbeitstagen trotzdem noch dieser Tätigkeit nachzugehen, zu trainieren, dich weiter und fortzubilden? Was ist da vielleicht ein Faktor?
Also einerseits ist es die Disziplin, glaube ich, das zu machen. Aber ganz wichtig halt auf einer ganz tiefgehenden Ebene einfach, warum mache ich das? Und wenn ich einen Grund habe, was zu machen, dann werde ich es immer in irgendeiner Form gut machen. Und für mich, es hat keine Motivation, also ich habe keine Motivation braucht. Ich habe gewusst, was meine Aufgabe ist, gerade auch als Personenschützer und Einsatztechniktrainer. Und ich weiß, ich stehe irgendwann im Dojo mit einem, der es wissen will. Ich weiß, ich habe bei einem Einsatz irgendwann einen neunmal Gescheiten, der glaubt, er ist bereit, dass er halt jetzt Stress macht. Und mir war halt immer klar, also wenn ich es jetzt da noch ein bisschen philosophischer sagen würde, es gibt dann halt vielleicht den bösen Akteur, und ich wollte immer besser sein als der böse Akteur. Dass ich sage, ich bin der zwischen einer schlechten Situation von einer Person steht, die sich selber nicht schützen kann. Und das muss eine Mauer sein. Durch die Mauer darf man nicht durch. Und die Mauer wollte ich halt immer so robust und hoch wie möglich aufziehen.
Du bist ja selber Personenschützer. Wie läuft so ein Einsatz, ein Personenschutzeinsatz ab? Oder wie schaut der Alltag als Personenschützer eigentlich aus?
Also operativ, da habe ich mich auch mit meinem, also mit meinen engeren Freunden halt auch zusammen gesprochen. Operativ werde ich halt nicht viel sagen, was passiert. Also es gibt eine Phase vor dem Einsatz, eine Phase während dem Einsatz und nach dem Einsatz. Aber grundsätzlich, man versucht alle Maßnahmen zu gewährleisten, dass bei einem Besuch, dass dieser Person nichts passiert. Und das hat halt mit Erkundung natürlich zu tun, dass ich weiß, was macht die Person, wo geht sie hin, und eventuelle kritische Punkte halt auch definieren und dort spezielle Sicherheitsmaßnahmen halt auch hochzuziehen. Und mein Alltag selber, also das ist halt jetzt relativ individuell, wie mein Alltag war, weil halt auch sehr viel Eigenverantwortung dazu gehört. Bei mir war es halt, ich bin meistens gegen 6:30, 7, so Gleitzeit ist natürlich möglich. Ich war halt immer gern früh da und bin bei Möglichkeit dann auch wieder ein bisschen früher gegangen. Und bei mir war es halt früh reinkommen, dann den Sport vor dem Briefing meistens erledigen. Also bei uns hat es dann so gegen 9 dann meistens das Zugsbriefing gegeben. Was dann halt noch, also was für Aufträge reinkommen sind, weil da alles sehr dynamisch rennt. Es ist ja nur, weil ein Wocheneinsatzplan steht, heißt das nicht, dass der auch hält. Also wenn ich geplant habe, am Freitag um 12 heimzugehen und dann aber ein Auftrag für Freitag 20 Uhr reinkommt, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann muss da halt irgendwer halt auch rein. Was aber nicht so schlimm ist, weil wir im Zug ein sehr gutes Gefüge gehabt haben und man es ja dann doch sehr gern gemacht hat, wenn man eben mit den richtigen Leuten halt danach benannt war. Und dann, es war jeden Tag eigentlich, wenn die Möglichkeit war, wenn kein Auftrag war, war auf jeden Fall Sport am Programm, es war Einsatztechniktraining am Programm, und einmal im Monat waren wir auch immer schießen als Zug gemeinsam.
Wolfgang, bei dir, du hast es vorher angesprochen, Frau, Familie, Hundeführer, wie kann man das alles vereinen, oder hat es da vielleicht auch hin und wieder Probleme gegeben, tatsächlich Hund, Kinder, Frau, Job, das alles so gut wie möglich zu handeln?
Also es ist natürlich, es gibt immer Reibpunkte, sage ich jetzt einmal, wo der Job natürlich auch einmal vorgezogen werden muss, wobei ich natürlich sehr viel, wie soll ich sagen, Priorität drauf lege, dass die Familie zuerst kommt. Aber natürlich, wie es der Matthias richtig gesagt hat, wenn Aufträge da sind und die sind zum Erledigen, dann sind die zum Erledigen. Speziell jetzt auf Hund und Familie bzw. Kinder, also ich habe 2 Kinder. Es ist natürlich eine Aufgabe und das war mir von Anfang an, wo ich mich entschieden habe, ich will Hundeführer werden und wo ich meinen Hund bekommen habe, war mir von Anfang an das Wichtigste, dass es mit der Familie gut funktioniert. Natürlich die Auftragserfüllung, keine Frage, muss funktionieren, aber die Familie muss klar sein, dass da keine Probleme gibt. Der Hund darf kein Problem für meine Familie sein, ist im Sinne von nicht zeitlich eingeschränkt, weil das bringt das einfach mit sich, aber es darf jetzt kein Gefährdungspunkt für meine Familie sein. Und man muss dazu sagen, unsere Hunde sind ja nicht nur Spürhunde, sondern das sind ja Dualhunde, das heißt, die haben auch immer fast alle einen Schutzpart dabei, das heißt, es sind Schutzhunde und Spürhunde. Und natürlich ein Schutzhund muss man und ein Diensthund muss man anders handhaben als ein Privathund, der diverse Ausbildungen nicht hat. Und ich habe sehr viel Glück gehabt bei meinem Hund, den ich bekommen habe. Und die ist jetzt 4 Jahre und ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Kinder irgendwie von ihr gefährdet werden oder sonst irgendwas. Aber auch wenn der Hund jetzt schwieriger gewesen wäre, dann hätte man dementsprechend Training und Zeit und Motivation reinstecken müssen, dass das funktioniert. Weil das im Endeffekt, am Ende vom Tag, ja, es ist wichtig, dass wir unsere Aufträge erfüllen, aber es ist auch wichtig, dass ich nach Hause kommen kann in ein Umfeld, wo ich sagen kann, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das jetzt nicht nur für die österreichische Bevölkerung, ich mache das nicht nur für mein Land, sondern ich mache das auch für meine Familie. Und das muss halt immer vereinbar sein miteinander. Aber ja, es ist natürlich auch für meine Familie, ist es immer wieder anstrengend oder eine Beanspruchung. Natürlich, man ist nicht immer da. Man muss auf Ausbildungen, man muss auf Fortbildungen. Aber bis jetzt habe ich alles unter einen Hut gebracht. Und ich bin froh, dass das mit dem Job so funktioniert, weil ich diesen Beruf wirklich gerne mache.
Ihr habt alle drei sehr viel erlebt, im Inland, im Ausland, bei Einsätzen. Gibt es da irgendwelche Momente, die euch länger im Gedächtnis geblieben sind? Schöne Momente, lustige Momente, vielleicht auch mal schreckhafte Momente, die ihr gerne teilen wollt mit uns?
Also mir fallen auf jeden Fall 2 Einsätze ein. Mein allererster Einsatz im Kosovo, Dezember 2017, an den denke ich sehr gern zurück. Gibt's einige Geschichten, die ich erzählen kann, aber das Team, was halt einfach unten war, die Leute, die unten waren, das ist eine Konstellation, die wird es nie wieder geben, glaube ich. Wir hatten den besten Kommandanten zu der Zeit, den ich, glaube ich, je in meiner Laufbahn beim Heer gehabt habe.
Ist der noch bei der MP? Oder?
Ja, er sitzt mir gegenüber. Also das ist eine Sache, die ich auch jedem erzähle. Also an den Einsatz denke ich sehr gern zurück. Ich denke auch sehr gern an meinen letzten Einsatz zurück, der 2021 Afrika. Eben genau das gleiche Prinzip, einfach ein irrsinnig tolles Team mit dem Zusatz einfach, dass man absolut auf sich allein gestellt ist. Also dass es kaum Support gibt, dass es nicht einmal die Möglichkeit gibt, von daheim halt Unterstützung zu kriegen. Und das sind Sachen, also die werden mich auf jeden Fall lange begleiten. Also die werden mich bestimmt bis ans Ende mit begleiten, an die ich auch nicht so gern zurückdenke. Aber das wären so die 2. Also die eine Geschichte zum Beispiel im Kosovo mit der Massenkarambolage kommt mir da zum Beispiel im Kopf, das weiß ich noch. Unfall auf der Autobahn, schwer vernebelt, mitten im Winter, eisige Straßen und ein LKW nach dem anderen fährt rein. Und ganz vorne ein Fahrzeug, ein Vater, der gerade mit seiner Frau in Richtung Krankenhaus unterwegs ist und Gott sei Dank die Frau ein lebendes Kind geboren hat und dann auch erst versorgt worden ist. Und das halt mitzukriegen, also also quasi der Peak, der Climax an irgendeiner Art von, also alle Emotionen gleichzeitig und du musst aber trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. Erstens, dass du nicht überfahren wirst und zweitens, dass du jetzt die richtigen Maßnahmen setzt. Und das war eine Sache, ich glaube, das war ziemlich ein Initial, dass man sagt, okay, es muss auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen werden, weil wenn wir nichts machen, dann haben wir jetzt dann gleich ein richtiges Problem. Und es ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen, es ist niemand gestorben, es ist nicht einmal mehr verletzt worden und wir haben an dem Abend einen sehr langen Rapport geschrieben und es ist dabei geblieben.
Ich muss da kurz aus meiner Moderationsrolle schlüpfen, weil ich gerade diesen Gänsehaut-Moment nachfühle, weil wir gemeinsam unten waren. Großartige Leistungen und es war tatsächlich eine zweite Familie auch zu diesem Zeitpunkt, wenn man gemeinsam Weihnachten, Silvester im Ausland bei so einem Einsatz, bei so einem Unfall dann auch noch Hilfe leistet und alles wirklich von A bis Z super funktioniert hat. Also Gänsehautmoment für mich, Aber zurück, Clemens Wolfgang, gibt es bei euch solche Momente, an die ihr jetzt vielleicht zurückdenkt oder die euch in den Kopf kommen?
Also bei mir gibt es jetzt keinen konkreten Moment. Das Einzige, was mir halt bei jedem Einsatz immer bewusst geworden ist, aufgrund dessen, dass wir immer ein Buddy-System haben, du wachst mit deinem Buddy zusammen. Und das ist eine Kameradschaft, die ich glaube, gut, jetzt bin ich schon etwas älter, aber ein Leben lang halten kann. Und das möchte ich in keinster Weise missen. Das waren sehr, sehr schöne und tolle Erfahrungen, auch wenn es ab und zu ein bisschen brenzlig wird, aber man sich auf seinen Buddy verlassen kann, dann ist das schon ein sehr, sehr angenehmes Gefühl.
Ja, also wie der Clemens gerade sagt, dieses Aufeinander verlassen, das ist halt schon wichtig. Wir haben das halt auch oft bei Aufträgen oder Einsätzen im Bereich eben mit Suchtmitteln oder dergleichen und auch gerade bei Einvernahmen, du kommst mit Leuten zusammen, also gerade bei Einvernahmen, wo du weißt, was der getan hat oder was er höchstwahrscheinlich getan hat und zu was der fähig ist. Und da musst du dich natürlich auf deinen Zweiten verlassen können. Und das Lustige ist, die schon eine Vorgeschichte haben und dann bei dir bei der Einvernahme sitzen und der aber ganz genau weiß, es ist eh schon vorbei, wir haben ihn schon erwischt, also das ist es, das sind meistens die entspanntesten. Und die, wo ich mir eher dann immer Gedanken mache, zusätzliche Gedanken und mich nur umso mehr auf meinen Zweiten verlassen muss, das sind die keine Vorgeschichte haben oder man von der Vorgeschichte noch nichts weiß. Und das zieht sich aber eigentlich wie alles. Es zieht sich durch all unsere Einsätze, durch all unsere Aufgaben, dieses Verlassen aufeinander. Und das haben wir auch gesehen, also zum Beispiel Covid-Einsatz ist mir jetzt noch im Hinterkopf oder wird mir immer im Hinterkopf bleiben, weil es ist Einsatz im eigenen Land. Eine Gesundheitsmaßnahme durchsetzen und da im Assistenzeinsatz zu stehen, ist auch nicht immer nur angenehm natürlich. Und man bekommt natürlich auch sehr viel Gegenwind, muss aber seinen Auftrag erfüllen. Und da ist es auch besonders wichtig, dass man weiß, der neben mir steht und der das mit mir macht, der sitzt genau im selben Boot. Und ja, es ist anstrengend gewesen und es war sehr, also wir waren auch lang weg von der Familie, aber du bist halt trotzdem in einem Team drinnen und oder in einer Kompanie, weil das war doch relativ groß angelegter Einsatz. Und da ist es einfach wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann und diese Kameradschaft, wie der Clemens richtig sagt, oder wie es da und dir es auch sagt, diese Kameradschaft, das hast du halt so. Also habe ich vorher nie so erlebt in dem Sinne. Das ist schon sehr viel wert, diese Erfahrung.
Kleine Ergänzung hätte ich noch, weil es eben in dem Zusammenhang mich halt auch mal gefragt hat, ja, wie ist das, einfach Militärpolizist zu sein oder warum ist man das? Da kann man gut auch mit Prozentzahlen ungefähr rechnen. Wenn ich sage, 70% ungefähr ist Norm. Also das sind Sachen, die passieren immer. Das ist der Normdienst, das sind die Angelobungen, ist vielleicht ein Auslandseinsatz. Dann so 20%, 25% vielleicht sind dann halt so Sachen, die ein bisschen was Größeres sind. Die kann sein eben eine starke Ermittlung gegen einen Verbrecher, eine Festnahme oder mehrere Festnahmen oder Ausnahmesituationen. Und so die 5% vielleicht oder auch nur wenige Situationen in den ganzen Jahren, wo ich halt Militärpolizist war, waren so die Situationen, wo ich gesagt habe, ja, das ist es. Genau deswegen bin ich Militärpolizist. Genau deswegen bin ich Personenschützer und habe mich in dieser Situation bewiesen und weiß, okay, das war schon richtig so die Entscheidung.
Wenn jetzt jemand da draußen noch mit dem Gedanken spielt, zur MP zu kommen und sich vielleicht noch nicht ganz sicher ist, gibt es für den noch einen Tipp, was ihm vielleicht auf seinem Weg helfen könnte oder wo ihr vielleicht sagt, hätte ich das früher gewusst, dann hätte mir das auch ein bisschen mehr geholfen, hätte mich durch die Ausbildung getragen. Gibt es da was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt?
Also einerseits, man wird Sachen, die man nicht macht, höchstwahrscheinlich länger bereuen als Sachen, die ich mache und nicht schaffe. Also das war auch immer meine Devise. Also wenn man sagt, man schafft was nicht, dann ist das vielleicht unangenehm oder kratzt das vielleicht am Ego. Aber was nicht zu machen und sich dann ewig fragen, naja, wie wäre es gewesen, das ist was, das verfolgt dich dann wirklich lang. Und auf das eine hast du halt Einfluss.
Kopfnicken am Tisch.
Ja.
Ergänzende Worte?
Ja, an und für sich nur, was ich beim Auswahlverfahren mitbekommen habe, war, ich kann hier relativ kontrolliert an meine Grenzen gehen. Ich habe das Auswahlverfahren dann so aufgefasst, ich möchte jetzt meine physischen und psychischen Grenzen selber mal kennenlernen, was man in der Privatwirtschaft an und für sich so nie erlebt und so intensiv auch nicht hat, um sich selber auch kennenzulernen, eine Selbstreflexion. Und das war für mich dann schon sehr einschneidend und ich habe da sehr viel mitgenommen, auch mich selber kennenzulernen. War eine sehr interessante Erfahrung.
Was man halt schon sagen muss, ist, weil ich eh ganz am Anfang schon gesagt habe, ob man der Typ ist, Militärpolizist zu sein, man muss sich halt schon vor Augen führen, es ist halt nicht immer nur der glamouröse Einsatz und wir sprengen jetzt irgendwelche Türen auf und retten irgendwelche Leute oder und nehmen irgendwen fest oder lösen den großen Drogenfall. Natürlich, das machen wir auch alles, ist ja klar. Aber nein, es ist halt auch, du musst auch der Unangenehme manchmal sein. Natürlich geht es jemandem gegen einen Strich, wenn er kontrolliert wird und ihm dann ein Verhalten aufgezeigt wird, das halt nicht in Ordnung war oder wo er einen Fehler gemacht hat. Keiner von uns macht gerne Fehler, auch wenn man durch Fehler lernt und an Fehlern wachsen kann. Aber wir sind halt das Organ, das im Bundesheer eine Aufsichtsfunktion erfüllt und wir zeigen auf. Wir verurteilen ja auch nicht, sondern wir zeigen einfach nur Missstände auf, versuchen die dementsprechend, wenn möglich, vor Ort abzustellen und wenn nicht, dann dementsprechende weitere Schritte einzuleiten, damit das dann in Zukunft nicht mehr passiert. Das ist jetzt im Verkehrsdienst, das ist bei Veranstaltungen, das ist so bei Personenkontrollen oder bei Kontrollen der Wache, wo uns die meisten natürlich im Hinterkopf haben, oh Gott, jetzt kommt die Militärpolizei und jetzt zeigen mir die, was ich aus dem MBG alles nicht auswendig weiß. Aber natürlich gehören diese ganzen Sachen dazu und das muss man sich halt auch vor Augen führen. Im Endeffekt arbeiten wir permanent mit eigenen. Also natürlich sind wir auch dafür da, um jetzt immer Reibungspunkte zwischen der Öffentlichkeit und dem Bundesheer, jetzt sei es jetzt bei Lotsungen oder bei Personenschutzeinsätzen oder sowas, dass es da keine unangenehmen Berührungspunkte gibt. Dafür sind wir halt auch da, um da mitzuwirken. Aber wir sind auch die, die halt eben Missstände aufzeigen. Und das muss man halt eben auch bereit sein zu tun, dass man sagt, ja, da ist ein Missstand und ich schaue da jetzt nicht weg, sondern ich stelle das jetzt ab.
So wie du halt vorhin auch gesagt hast, da gehört halt dann natürlich auch das Fingerspitzengefühl dazu. Und natürlich gibt's Leute, denen das vielleicht ein bisschen mehr taugt, jemanden seine Missstände aufzuzeigen, weil er selber halt gar keine hat. Solche Leute gibt's natürlich auch, aber ich glaub, viele. Aber es werden immer weniger, kommt mir vor, hoffe ich zumindest.
Ja, aber das ist an und für sich die Grundaufgabe unseres Verbandes, Sicherheit und Ordnung. Und auch Ordnung muss man beim österreichischen Bundesheer auch schaffen und ein paar Missstände aufzeigen. Das ist sozusagen ja eine unserer Grundaufgaben.
Und vor allem die jeden aufzeigen, in jeder Position, genau. Und mit jedem Dienstgrad, richtig. Uneingeschränkt.
In unserer Amtshandlung sind wir Vorgesetzte aller Soldaten.
Und mit diesen abschließenden Worten möchte ich nochmals überleiten zu karriere.bundesheer.at, denn dort findet man auch weiterführende Informationen, Spezialisierungen, aber auch, und das ist das Allerwichtigste, die Anmeldung zu den Karrieretagen, die jedes Quartal in jedem Bundesland stattfinden. Also, wer mehr über die Militärpolizei wissen möchte oder sich auch für eine Karriere bei der Militärpolizei interessiert, einfach mal reinschauen, karriere.bundesheer.at und an meine Gäste hier, herzlichen Dank. Danke für die Einblicke, für die Eindrücke, auch für den ein oder anderen Gänsehautmoment und die Erinnerung. Herzlichen Dank und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich und uns auch wieder, wenn ihr auch das nächste Mal wieder herhört.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.